NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. November 1841. Der Geburtstag des britischen Königs Eduards VII.
Alhambra-Theater in Flammen. Gegen 1 Uhr heute Nacht entdeckte eine Polizeistreife am Leicester Square einen Brand im Alhambra-Theater und schlug sofort Alarm bei der nächstgelegenen Feuerwache.
One of his hobbies was secretly going out at night.
Eines seiner Hobbys war es, nachts hinauszuschleichen und der Feuerwehr zu helfen.
He had his own silver helmet.
Er hatte seinen eigenen silbernen Helm und einen Mantel, der an seinem Haken in der örtlichen Feuerwache hing. Und er fuhr dann mit einem dieser Löschzüge mit all den Schläuchen und half die ganze Nacht beim Löschen.
Spend the night fighting the fire.
Ein König in Spee als Feuerwehrmann. Naja, mit irgendetwas muss man sich ja die Zeit vertreiben, als Kronprinz in der langen Warteschleife auf den Thron.
Das geht zurück auf seinen brennenden Wunsch, Soldat zu werden, was ihm nie erlaubt wurde. Feuerwehr war das, was dem am nächsten kam. Und bei einer Gelegenheit wurde er beinahe getötet, als er half, ein Theater zu löschen.
Noch auf der gegenüberliegenden Seite des Leicester Square schien die Hitze das Gesicht zu versengen. Und es war furchtbar, die Feuerwehrmänner in den Fenstern eines Gebäudeflügels stehen zu sehen, während zwischen ihnen und den Schaulustigen ein spuckender Feuerregen niederging.
Das Interessante daran ist nicht, dass er das gemacht hat, sondern dass es geheim blieb. Es machte ihm Freude, Menschen zu helfen. Aber erst vor wenigen Jahren wurde das bekannt.
Immer wieder brach der Prince of Wales aus dem Korsett aus, in das Hofetikette und Queen Victoria ihn eingeschnürt hatten. Meist waren seine Eskapaden aber wenig rühmlich, sagt Jane Ridley, Geschichtsprofessorin an der Buckingham University und Autorin seiner jüngsten und umfangreichsten Biografie. Titel Bertie.
Bertie does sound a bit informal, I agree.
Bertie klingt sehr formlos, aber das Problem ist, wie soll man ihn nennen? Ich hätte das Buch King Edward VII. Nennen können, aber König war er nur die letzten 9 Jahre seines Lebens, von 1901 bis 1910. Er wurde Albert getauft nach seinem Vater und Edward. Albert. Er hasste den Namen. Alle, die ihn kannten, nannten ihn Bertie. Und so habe ich es Bertie genannt.
So I ended up calling him Bertie.
Als ewiger Kronprinz stand Bertie stets im Schatten seiner übergroßen Mutter. Ähnlich wie heute Prinz Charles. Doch anders als der aktuelle Thronfolger glänzte Bertie durch zahllose Skandale. Mit seiner Vorliebe für gutes Essen und Zigarren, Jagd und Glücksspiel erarbeitete er sich zweifelhaften Ruhm als Londons Lebemann und Weiberheld Nummer 1, um dann als spätberufener König einen erstaunlichen Wandel zu vollziehen.
Es ist uns die größte Freude zu verkünden, dass um 10 Minuten vor 11 Uhr heute Morgen Ihre Majestät sicher von einem Prinzen entbunden wurde.
Jubelt die Londoner Times heute vor 175 Jahren. Endlich ein Thronfolger. Victorias Freude hält sich allerdings in Grenzen.
Victoria war immer sehr streng mit ihm, selbst als er noch ein kleines Kind war. Er war nie gut genug. Seine Schwester Vicky war unglaublich talentiert und intelligent. Bertie dagegen nur ein normaler kleiner Junge. Er wurde von seinen Eltern abgeschrieben als unterdurchschnittlich. Sie ließen seinen Kopf vermessen, um zu sehen, was mit ihm nicht stimmte.
Er hatte mehr als die üblichen Schwierigkeiten beim Schreiben, Buchstabieren, Rechnen und Satzbau oder bei Grammatikübungen. Die allergrößte Schwierigkeit bestand zunächst darin, seine Aufmerksamkeit zu fixieren,
berichtet sein Hauslehrer. Aus heutiger Sicht würde man Bertie wohl als ADS-Kind diagnostizieren und Vater Albert und Mutter Victoria als Helikoptereltern, die sich an ihrem nur mäßig begabten Sohn abarbeiten.
Bertie
war ihr in vielerlei Hinsicht unglaublich ähnlich. Er war jähzornig, scharfsinnig, aber kein Akademiker. Und sie wollte, dass er ist wie sein Vater. Albert war sehr gebildet. Er wäre ein brillanter Universitätsprofessor gewesen, hatte eine wunderbare Ausbildung an der Uni Bonn genossen, eine exzellente deutsche Erziehung und wollte nun das Gleiche für seinen Sohn.
Doch Berties formale Bildung gerät zum Desaster. Bücher liest er später nur dann, wenn er wirklich krank ist. Und auch die Studienreisen durch Europa und Ägypten, die seine Eltern ihm als Teenager verordnen, wecken nicht das erhoffte Interesse an Kunst, Kultur und Geschichte.
Er hat ein gutes Herz und ist sehr liebevoll und im Kern sehr aufrichtig,
schreibt Mutter Königin. Aber...
Aber sein Intellekt, ach, ist schwach.
Dabei übersieht sie allerdings eine andere wichtige Qualität ihres Thronfolgers.
To look at, he wasn't a particularly impressive figure.
Äußerlich war er keine sonderlich imposante Figur. Mit den Jahren wurde er auch immer fülliger. Aber er konnte einen Raum betreten und ihn mit Elektrizität füllen. Jeder, mit dem er sprach, fühlte sich wertgeschätzt. Er hatte diese Gabe des Charmes.
Diesem Charme und wohl auch dem königlichen Titel erliegen zahlreiche Damen der feinen und weniger feinen Gesellschaft. Die Liste seiner Affären ist lang, sehr lang.
Er war mehr als nett. Und auf einmal bemerkte ich, wie er mich auf eine Art ansah, die jede Frau versteht. Also fragte ich ihn, ob er zum Tee kommen wolle.
Lady Dudley, Emma Burke.
Zu den Damen, die mit dem Kronprinzen Tee trinken, zählt die Urgroßmutter von Camilla Parker Bowles, Ehefrau von Prinz Charles. Und auch die Mutter von Winston Churchill ist vor Bertie nicht sicher.
Viel Gerede in der Gesellschaft über den Prince of Wales und seinen schändlichen Umgang,
notiert Ex-Premierminister Lord Stanley indigniert.
In den Theatern wird er gesehen, wie er der untersten Klasse von Frauen Aufmerksamkeit widmet, sie in ihren Häusern besucht etc.
Die erste in der Reihe, eine junge Schauspielerin, wird ihm allerdings von Freunden ins Bett geschmuggelt, während eines Truppenbesuchs in Irland. Da ist Bertie 19.
It was a perfectly normal thing in a way for a young man of his age and class for this to happen.
Das war etwas völlig Normales für einen jungen Mann seines Alters und Standes. Unglücklicherweise erreichte der Tratsch seine Eltern, die am Boden zerstört waren. Man muss das im Zusammenhang mit dem Bild sehen, das Albert und Victoria von der Königsfamilie vermitteln wollten. Ein Leuchtturm respektabler Bürgerlichkeit. Und dann benimmt sich der Erbe dieser Monarchie derart verkommen. Vor allem Albert macht es zu schaffen.
Und Albert in particular takes it very hard.
Dich in die Arme einer der verachtenswertesten Sorte der menschlichen Spezies zu werfen, um von ihr initiiert zu werden in die heiligen Geheimnisse der Schöpfung, welche doch umhüllt bleiben sollten von gottgefälliger Ehrfurcht.
Obwohl gesundheitlich bereits angeschlagen, reist Vater Albert nach Cambridge, wo sein bildungsferner Sohn akademische Weihen erlangen soll, und stellt ihn zur Rede. Bei seiner Rückkehr ist Albert ein todkranker Mann.
Queen Victoria machte noch lange Berties Fall, wie sie es nannte, verantwortlich für Alberts Tod. Das veränderte Berties Verhältnis zu seiner Mutter radikal. Danach gibt es keine vernünftige Geschäftsgrundlage zwischen der Königin und ihrem ältesten Sohn.
Oh, dieser Junge. Ich werde ihn nie anschauen können, ohne zu erschaudern.
Das Rezept, um Bertie zu bändigen, heißt Ehe. Eine arrangierte natürlich. Die bildhübsche Alexandra von Dänemark soll es werden, genannt Alex. Bertie hält pflichtschuldigst um ihre Hand an und Alex, bis über beide Ohren verliebt, willigt ein.
Hast du bemerkt? Alex hat den kleinsten Kopf, den man jemals gesehen hat.
Lästert die Queen gegenüber ihrer ältesten Tochter.
Das macht mir, zusammen mit Berties kleinem leeren Hirn, größte Sorgen um künftige Kinder.
Keine Angst, Frau König. Innerhalb von nur 7 Jahren wird Bertie sie 6-mal zur Großmutter machen. Ihr Plan aber, Bertie durch Heirat zu domestizieren, schlägt gründlich fehl. Einen Besuch seiner königlichen Hoheit in Paris benotet sein Aufpasser General Knollys als
sehr unbefriedigend. Dinner nach der Oper mit einigen berüchtigten Pariser Damen etc. etc.
Die Königin weiß natürlich von den Umtrieben ihres Ältesten.
Das arme Land mit einem so furchtbar unfähigen, absolut gedankenlosen Thronfolger. Oh, das ist entsetzlich. Bertie zeigt immer deutlicher, wie völlig, völlig ungeeignet er ist, jemals König zu werden.
Queen Victoria missbilligte es heftigst. Aber es kam ihr auch ganz gelegen, denn sie hing an der Macht. Und seine Mätressen dienten ihr als willkommener Beweis dafür, dass er viel zu pflichtvergessen ist, als dass man ihm all diese wichtigen Dokumente vorlegen könnte.
Was Bertie wiederum nicht schmeckt. Aber er unternimmt auch nichts, um den Eindruck völliger Unreife zu zerstreuen. Bertie inszeniert sich als Gegenentwurf zum muffigen Moralismus der nach seiner Mutter benannten viktorianischen Gesellschaft. Auf einem Porträt sitzt er rittlings auf einem Stuhl, die rechte Hand lässig in der Hosentasche, Zigarre im Mund, Zylinder schräg auf dem Kopf.
It's a photograph of Bertie when he's about 30.
Das ist ein Foto, da ist er etwa 30. Es ist die Essenz von Bertie als Dandy, ein Kettenraucher, was damals sehr umstritten war. Und der kecke Zylinder weist darauf hin, dass er jemand ist, dem Kleidung viel bedeutet. Ein Modevorbild.
So gibt er den Londoner Partylöwen und tingelt durch europäische Spielbanken und Edelbordelle. Nur ist er bei seinen außerehelichen Eskapaden so dumm, sich erwischen zu lassen. Als ein gehörnter Ehemann sich nicht geschmeichelt zeigt, dass His Royal Highness das Bett seiner Frau teilt, wird es eng für Bertie.
He was actually forced to appear in court.
Er musste tatsächlich vor Gericht erscheinen. Das war das erste Mal seit Jahrhunderten, dass ein Kronprinz aussagen musste in einem Scheidungsverfahren. Ein sehr ernster Skandal, der das Königshaus erschütterte.
Das Verfahren wird niedergeschlagen, Bertie gibt sich zerknirscht. Sein Verhalten ändert das nicht.
Alexandra ist meine Zuchtstute, die anderen sind meine Reitpferde.
55 außereheliche Beziehungen werden ihm nachgesagt. Das alles weiß Alexandra, doch sie entscheidet sich, es zu ignorieren.
He wasn't just constantly being disreputable.
Er hat sich nicht immer nur daneben benommen. Er hat viel gemeinnützig gearbeitet. Er hat dabei sehr geschickt seine Kontakte zu jüdischen Financiers genutzt. Bertie gab diesen Leuten soziale Anerkennung unter der Bedingung, dass sie für seine Stiftungen Geld spendeten.
Daneben macht er, was man so macht als Prince of Wales. Schiffe taufen, Krankenhäuser einweihen, Gedenkplaketten enthüllen. The Queen is dead. Long live the King. Als es schließlich soweit ist, im Jahr 1901, hat Bertie selbst fast das Rentenalter erreicht. Er ist 59.
The expectations were very low indeed.
Die Erwartungen waren denkbar niedrig. Aber das war gut für ihn, denn es konnte nur besser werden. Und zur allgemeinen Überraschung arbeitete er sehr hart als König, bis spät in die Nacht, las all die Regierungsdokumente.
Er lässt nichts bis zum nächsten Morgen liegen. Alle Schriftsätze und Briefe vom Tag werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.
Fast scheint es, als wolle King Edward wettmachen, was Kronprinz Bertie verpasst hat. Er entstaubt die Monarchie und lässt sich sehen beim Volk, anders als seine Mutter, die schwarze Witwe von Windsor. Auch in der internationalen Politik mischt er mit und das sehr erfolgreich.
Besonders nett ist, dass er das tun konnte, indem er seine Kontakte zu französischen Schauspielerinnen nutzte. Die Leute dachten, er hätte all die Jahre mit Kurtisanen in Frankreich vergeudet. Dabei sollte sich das als unglaublich nützlich herausstellen.
Gelegenheit bietet sich bei einem Frankreich-Besuch, bei dem ihn die Pariser Bevölkerung zunächst äußerst unterkühlt empfängt. Trotz der frostigen Atmosphäre besteht der englische König darauf, während einer Theaterpause die Bar zu besuchen, entdeckt eine bekannte Schauspielerin, küsst ihre Hand und sagt in makellosem Französisch:
Oh, Mademoiselle, ich erinnere mich, wie ich Ihnen in London applaudiert habe. Sie haben all die Grazie und den Geist Frankreichs verkörpert.
Und in diesem Moment dreht er die französische Meinung um. Wohin er auch kommt auf den Straßen von Paris, er wird bejubelt. Die öffentliche Meinung kippt und ermöglicht Großbritannien und Frankreich im Jahr darauf, die Entente Cordiale zu schließen, 1904.
Doch der Erfolg in Frankreich bedeutet auch eine Entfremdung von Deutschland. Daran ändert auch nichts, dass Edward immerhin der Onkel von Kaiser Wilhelm ist.
Ich habe nicht mehr lang zu leben. Und dann wird mein Neffe in den Krieg ziehen,
sagt Edward im März 1910. Der König ahnt, Feuerwehrmann Bertie wird diesen Flächenbrand nicht löschen können. Historikerin Jane Ridley.
Er versuchte über seine Beziehungen zu Deutschland einen Krieg abzuwenden. Aber als er starb, war er ziemlich sicher, dass er versagt hatte. Wahrscheinlich war es auch unmöglich. Ich denke, für ihn war es wohl besser, dass er 1910 gestorben ist.
In Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an Eduard den Siebten, der heute vor 175 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.